Harald Welzer ist Sozialpsychologe und Direktor der Stiftung Futur 2. Er hat zahlreiche Bücher verfasst, vor allem zu gesellschaftlich relevanten Themen wie Krieg, Klimawandel und die Zukunft der Demokratie. Wie eine Utopie für freie Menschen aussieht und was die mit Kunst zu tun haben könnte, erfahren Sie von ihm in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Mein Name ist Thorsten Frehmann.
Lieber Harald Welzer, schön, dass Sie heute da sind.
Ja, ich freue mich.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Ja, die erste Frage ist ja immer eine biografische. Du bist Sozialpsychologe, bei dir vermutet man nicht zwingend, dass du auch professionell beruflich mit Kunst zu tun hattest du aber meines Wissens. Vielleicht kannst du uns kurz anhand dieser Anekdote aus deinem Leben erklären, was Kunst für eine Rolle spielt für dich und deine Arbeit.
Also Kunst spielt für mich eine enorm große Rolle, weil es für mich ein Erkenntnismittel ganz eigener Art ist, die mit dem, was man an wissenschaftlichen Erkenntnisstrategien, Methoden, Verfahren hat, nicht viel zu tun hat und deshalb für mich wahnsinnig interessant ist.
Kannst du nochmal sozusagen kurz den biografischen Schlenker machen, wie Kunst in dein Leben gekommen ist? Ich habe in Erinnerung, du hattest mal eine Galerie.
Ja, ich habe unter anderem eine Galerie gehabt. Ich habe relativ früh zu Beginn des Studiums bei einer Kunstzeitschrift mitgewirkt. Die kennt heute keiner mehr. Die hieß Zweitschrift, wird aber antiquarisch sehr teuer gehandelt. Es gab, glaube ich, 9 Ausgaben mit unterschiedlichen Schwerpunkten, konkrete Poesie oder bildende Kunst oder neue Musik, solche Dinge. Und seitdem hatte ich relativ viel mit Künstlerinnen, Künstlern, Autoren und so weiter zu tun. Deshalb gab es immer die Idee, irgendwann eine Galerie aufzumachen. Das habe ich dann auch gemacht. Kunstraum Neue Kunst hieß die. Die gab es ungefähr 10 Jahre lang. Und dann habe ich sie zugemacht und danach noch relativ viel mit Leuten aus der Kunst zusammengearbeitet, im Sinne von Beratung bei Ausstellungen, Katalogtexte, Vernissage reden, bla bla und so weiter.
Und war das jetzt so eine White Cube Gallery oder war das eine Off-Galerie in einer Fabrikhalle oder ein leerstehendes Einfamilienhaus? War das in Berlin, New York oder ich glaube, es war Hannover?
Es war so ähnlich wie Berlin oder New York, es war Hannover. Und es gab 2 Orte. Das eine war ein wunderschönes Haus aus den späten 1950er Jahren mit einem fantastischen, war ehemals ein Wohnzimmer, aber ein sehr großes, wunderbar proportioniertes, sehr helles Zimmer. Und da haben wir fantastische ortsspezifische Ausstellungen gemacht. Karin Sander hat dort Wandarbeiten gemacht. Frank Geritz hat dort Wandarbeiten gemacht. Viele Leute haben Installationen dort gemacht. Und irgendwann ist die Galerie ausgezogen und in das ehemalige Atelier des Hofmalers von König Georg gezogen. War auch ein schöner Raum, der so eine historische Aura hatte, weil dort auch Clara Schumann musiziert hat und so. Und ja, die Galerie ist trotzdem pleite gegangen.
Das heißt, es war auch eine Galerie im Kunstmarkt-Sinne mit Bilder verkaufen, die dann lokale Kunstliebhabende sich ins Wohnzimmer gehängt haben, oder war es eine Diskursgalerie, wo man halt irgendwie diesen Raum klar gemacht hat und das war selbstausbeuterisches Engagement?
Nee, weder noch. Es war nur einfach eine kommerziell nicht erfolgreiche Galerie. Das war schon so gedacht, dass, und zwar nicht nur der lokale Kunstliebhaber, sondern der internationale Sammler dort kaufen würde. Das war aber nur sehr begrenzt der Fall. Das war auch manchmal der Fall. Ich habe aber den Schritt nicht gemacht, aus verschiedenen Gründen tatsächlich auf die Messen zu gehen. von den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Das war schon sehr, also für mich war es eine Auszeichnung, wer alles bei mir ausgestellt hat. Das Problem war immer nur, dass wenn sie bei mir ausgestellt haben, ich nichts verkauft habe, und wenn sie einen Monat später in Köln gewesen sind, war die Ausstellung gleich ausverkauft. Ja.
Also Hannover vielleicht doch der falsche Ort.
Naja, Hannover ist schon ein interessanter Ort, gerade weil er so merkwürdig low definiert ist. Hannover hat keine Sammler. Ja, also bis auf den berühmten Herrn Sprengel, aber das ist mehr als eine Generation her. Und dann hat man halt Leute, die schon auch in die Ausstellungen kommen, die auch mal was kaufen. Aber Betonung auf mal, die kaufen dann mal was und dann kaufen sie 2 Jahre nichts mehr. Und Sammler machen das halt anders. Und insofern war der Standort nicht günstig, hätte man aber ausweichen können, indem man tatsächlich auf die Messen geht. Und das war für mich aber nichts, weil ich zur selben Zeit auch noch an der Uni gewesen bin und ich hätte das irgendwie nicht vereinbaren können.
Also es wäre auch jetzt die Frage gewesen, ich kenne deine Biografie ja auch nicht in allen Details, ob das so wie so eine Berufsalternative war und du hast danach dich entschieden, dieser Sozialpsychologe zu werden, der zu so Fragen wie, ich glaube, das war das erste lange Thema mit Nationalsozialismus und sowas zu befassen, oder war das parallel einfach so wie
das
so zwei?
Das war parallel. Das war parallel. Und du kannst ja eigentlich auch eine Galerie zunächst mal wirtschaftlich überhaupt nicht ohne einen Nebenjob oder sowas ins Laufen bringen. Und dann stehst du halt vor dem Problem der Professionalisierung. Weil ab einem bestimmten Level lässt es sich wiederum nicht mehr alleine machen. Da musst du aber entsprechend mehr verkaufen können, um noch eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter zu finanzieren. Oder du musst das Geld bewegen, um auf die Messen zu gehen und. Und das hätte für mich bedeutet, komplett die eine Profession sein zu lassen und sozusagen vollamtlicher Galerist zu werden. Und da ich immer ein schlechter Verkäufer bin, war das keine gute Alternative.
Aber auch wenn die Galerie, wie du sagst, wirtschaftlich nicht erfolgreich war, hast du ja eingangs gerade gesagt, die Kunst bleibt für dich Erkenntnisquelle, ist wichtige Erkenntnisquelle. Du als Wissenschaftler, kannst du das beschreiben? Also welche Erkenntnisse bringt die Kunst und wo kann sie was die Wissenschaft nicht kann, beziehungsweise was für dich?
Naja, Kunst muss ja keine Beweisführung machen. Sie muss nicht belegen, was sie aus welchem Grund vorführt. Sie ist aus meiner Sicht, da bin ich ziemlich altmodisch, letztlich dazu da, Wirklichkeit zu transzendieren, einen anderen Raum aufzumachen, sowohl physisch als auch mental, Dinge zum Vorschein zu bringen, die vielleicht gar nicht da sind. Oder die noch nicht da sind, so. Und das kann Wissenschaft per Definition natürlich überhaupt nicht, sondern die ist eigentlich genau gegenteilig konditioniert. Und insofern sind beide Aspekte für mich wichtig. Tatsächlich eigentlich sogar der erstgenannte Bereich inzwischen wichtiger als die Wissenschaft.
Fände es vielleicht doch nochmal spannend, Beispiel auch zu bekommen, weil das immer noch sehr abstrakt klingt, ne? An welche künstlerischen Arbeiten tatsächlich sozusagen für dich auch, für das, wofür du inhaltlich stehst, dann auch eine Bereicherung waren?
Ich würde das so gar nicht so instrumentell sehen. Also das ist, man kann ja im Leben zu allem Bezüge herstellen. Das ist ja willkürlich, das kann man ja machen. Und insofern könnte man, das kommt auch in verschiedenen Teilen von Futur 2 vor oder kann sein auch in manchen Büchern, kann man dann auf Kunst verweisen. So, und dann könnte man sagen, aus meiner Perspektive werden wir ja nur zukunftsfähig, wenn wir reduktive Strategien entwickeln, weil wir in einer Kultur leben, die in jeder Hinsicht expansiv ist. Und durch diese Expansion zerstören wir radikal alle künftigen Überlebensgrundlagen. Also ist Reduktion was. Zack, ist man bei minimalistischen Positionen. Und dann könnte man sagen, man kann sich jetzt über Wandstücke von Karin Sander unterhalten, eine Art von sehr auratischer Kunst, die nicht durch Hinzufügung, sondern durch Wegnehmen entsteht. Ja, sie entfernt eine Farbschicht von einer vorhandenen Wand und plötzlich entsteht etwas, was vorher nicht da gewesen ist. So, das ist ja cool als Handlung. Ja, durch Wegnahme, durch Reduktion, durch radikale Reduktion etwas zu erzeugen. Das ist mir total sympathisch und da würde ich eine Verbindung herstellen. Aber ich würde nicht sagen, dass es mir wichtig ist, immer diese Verbindung herstellen zu können.
Also die Kunst bleibt autonom und wird nicht in so einen Sinnzusammenhang, Funktionszusammenhang.
Also das kann passieren, aber das ist nicht mein Zugang zur Kunst.
Ich glaube, da wäre auch jeder Künstler und jede Künstlerin nicht glücklich drüber, wenn das der
Zugang wäre. Das weiß ich nicht, ob das für jede und jeder ist. Es gibt so viel entsetzlich schlechte Kunst, die sich auf Klimawandel oder sonst was bezieht. Also die Aussage würde ich gar nicht, da würde ich gar nicht mitgehen.
Ein anderes Thema, was vielleicht jetzt nicht Kunst ist, aber doch eine gewisse Nähe zur Kunst hat, je nachdem, wie man es versteht, ist Design. Manche sehen das ja als gerade den Gegensatz zur Kunst, manche als Teil der Kunst. Und du hast ja initiiert, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder leitest den Norbert Elias Center for Transformation Design and Research an der Universität in Flensburg. Ist das sozusagen ein anderer Strang, diese Frage nach Transformationsdesign, Gestaltung als deiner Nähe und Auseinandersetzung zur Kunst? Oder ist das dann doch irgendwie Kunst, aber halt instrumenteller? Oder wie kommt das Design jetzt da in deiner Auseinandersetzung mit dem Umgang mit diesen gesellschaftspolitischen Fragen und der Transformation von Gesellschaft?
Na, der Begriff ist mal so in die Welt gekommen bei uns, Transformationsdesign und dann entsprechend dieses Norbert Elias Center und ein dazugehöriger Studiengang, weil diese Transformation einer Gesellschaft natürlich eine gestalterische Aufgabe in einem ganz umfänglichen Sinne ist. Und dass sie nicht stattfindet und an jeder Stelle blockiert wird, die Transformation, liegt ja daran, dass man strategisch das alles falsch gemacht hat und gemeint hat, man könne gewissermaßen einen Teil des ganzen gesellschaftlichen Metabolismus, des Stoffwechsels, der Aktivitäten, Produktion und Reproduktion, einen Teil rausnehmen und sagen, den transformieren wir jetzt. Und das war eleganterweise auch noch ein Molekül, was man rausgenommen hat, nämlich das CO2. Und daraus die Geschichte gebaut hat, dass wenn man das aus der Welt bekommt, alles andere, also sozusagen alles bis auf dieses Molekül, weiter so schön sich entwickeln kann, wie es bis dato gewesen ist. Und das ist natürlich modernes, magisches Denken, was nicht funktioniert. Und Transformationsdesign würde völlig anders an die Sache rangehen und sagen, wir haben es mit einem kulturellen Prozess zu tun, wenn wir über gesellschaftliches Sein und gesellschaftliche Entwicklung sprechen. Und insofern müssen wir auch an den kulturellen, an der kulturellen Dimension ansetzen. Ist viel, viel, viel größer als der Austausch von irgendwelchen technischen Features.
Das ist natürlich spannend, wie ihr ansetzt. Und ich würde dich aber jetzt, weil wir über Wirtschaft und Gesellschaft und Transformation reden, gerade da fragen, du trittst ja auch häufig auf. Also du als Speaker, du berätst Unternehmen, du trittst in Unternehmen auf. Und gerade da wird die CO2-Geschichte, also du kriegst es mit ja weiter sehr stark als der Heilbringer, der einzige, weiter transportiert und auch danach gehandelt. Was rätst du denen dann?
Ich sag denen genau das Gleiche, wie ich jetzt hier, auch wenn wir weiter diskutieren würden, das weiter ausführen würde. Das, also sagen wir mal so, das Format des Auditoriums entscheidet ja nicht über Daten und wissenschaftliche Wahrheiten.
Ja, aber vielleicht, wie laufen die Gespräche? Vielleicht hätte ich das anders fragen müssen.
Naja, das ist ja einfach zu beantworten. Wir haben ja alle unsere Rolle in so einer Gesellschaft und deshalb gehören so Partykiller wie ich, gehören einfach mit dazu. Und man hat das ja mal ganz gerne, oder man könnte auch sagen Pausenclown oder sowas. Man hat das ganz gerne, sich mal bestimmte Wahrheiten sagen zu lassen, wo man dann bedächtig den Kopf wiegen kann und sagen kann, ja, da mag auch etwas dran sein, Komma, aber. Aber das ist halt die Rolle, die man da spielt. Was es nicht unwichtig macht, Dinge zu benennen, die von anderen so aus meiner Sicht eher selten benannt werden.
Aber frustriert es dann nicht, wenn du das sagst, ich bin der Pausenclown? Gehört dazu.
Nein, man muss sich ja klar darüber sein, welche Rolle man hat, welche Funktion man hat. Und tatsächlich ist es so, und da wird es eigentlich wieder interessant, dass ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein Publikum aus Fridays for Futures ist, ein Publikum aus der Finanzwirtschaft, ein Publikum aus der Bauwirtschaft, ein Publikum aus öffentlichen Institutionen oder was auch immer, oder die Landfrauen, es sind immer drei. Also wenn wir sagen, da sitzen 100 Leute, dann sind es drei, die es richtig interessant finden. Und von den dreien ist es vielleicht eine Person, die nochmal drauf zurückkommt, entweder durch direkten Kontakt oder dass sie in ihrem eigenen Tun, in ihrer eigenen Profession irgendwas davon verwendet. Die Quote finde ich total okay. Und die ist aber, die ist sozusagen von den Gruppen unabhängig, die ist immer so.
Ich würde nochmal bei diesem Partycrasher-Pausenclown bleiben, weil ja der Anspruch vom Transformationsdesign nicht ist, der Pausenclown, der Partycrasher zu sein, sondern den Gestaltungsvorschlag zu machen. Klar. Also das Goodie könnte, wenn man jetzt auf die Ironie-Ebene bleibt, das Goodie zu sein und zu sagen, hier, komm, nimm das, mach das, damit wird's besser. Entwickelt ihr sowas in Flensburg auch? Also sind da auch DesignerInnen, die dann tatsächlich Produkte, Strukturen entwerfen, und was kannst du davon berichten? Und auch, wird das von der traditionellen, Anführungszeichen, Designszene oder der Unternehmenswelt angenommen, oder bleibt das in einem diskursiven Raum?
Ja, also die Menschen, die dort an dem Zentrum arbeiten, beziehungsweise die den Studiengang besuchen und absolvieren, die interessieren sich in einem strengen Sinne nicht für Design. Ja? Sondern die machen Projekte in Kooperation mit der Stadt über Mobilitätskonzepte, über Einkaufskooperativen, über Urban Gardening. Also das ganze übliche Zeugs, was in dem Bereich da ist. Und die würden die Verbindung zu Kunst und Design in aller Regel gar nicht herstellen. Das ist aber auch in Ordnung, weil das ist dann schon anwendungsbezogen. Und die Wirkung ist schon auch eine erstaunliche. Weil ich war jetzt gerade in Flensburg bei so einem Sozialprojekt zu Besuch, um mir das anzugucken. Und die haben ihr Büro in einer Straße, wo ungefähr jedes zweite Business, was dort ist, oder NGO oder sowas, Produkt unseres Studiengangs ist. Also die haben da irgendwelche Leihläden oder was weiß ich was aufgemacht. Und man sieht schon, dass die Stadt, die ja speziell ist und relativ klein ist, sich durch diese universitäre Orientierung schon relativ stark verändert hat.
Und für alle, die jetzt keine Soziologen sind, wieso heißt es Norbert Elias Zentrum?
Ach, das haben wir, als wir das gegründet haben, deswegen so genannt, weil Norbert Elias erstens in der deutschsprachigen Sozialwissenschaft so gut wie überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist insofern tragisch, weil Elias immer die Verbindung hergestellt hat zwischen äußeren Lebensbedingungen, Überlebensbedingungen und gewissermaßen den Innenwelten, die damit korrelieren oder die davon abhängig sind. Und auch eine Dialektik von Natur- und Gesellschaftsverhältnissen immer gesehen hat. Und das hat bei ihm auch, glaube ich, biografisch was damit zu tun, dass er mal Medizin studiert hat ursprünglich. Und er hat einfach ein theoretisches Rahmenwerk entwickelt, das wir für unsere Fragestellung elementar wichtig hielten. Das ist jetzt aber der Theorieteil. Wir würden immer im Kontext sozusagen der Theorie des Elias-Centers von gesellschaftlichen Naturverhältnissen sprechen. Und wenn wir über Transformation sprechen, müssen wir die gesellschaftlichen Naturverhältnisse verändern. So, damit kannst du jetzt aber keinen Stadtrat irgendwie enthusiasmieren und begeistern. Aber das wäre sozusagen der theoretische Hintergrund. Und da kommt Norbert Elias halt ins Spiel. Also wollten wir gerne ihn ehren.
Es gibt, um einen Schritt weiter zu springen, eine weitere, ist die Stiftung Zukunftsfähigkeit, deren Direktor du bist. Da geht es ja dann weniger wissenschaftlich darum, sondern ihr schreibt ja oder erzählt andere Geschichten oder wollt Geschichten des Gelingens erzählen, um sozusagen nicht das übliche, wie du sagst, auch das Übliche zu machen oder vielleicht in der üblichen Katastrophenangst zu versinken, sondern dem Geschichten entgegenzustellen.
Ja, und zwar machen wir das seit 12, 13 Jahren. Und das Motiv war damals schon das gleiche wie heute, nämlich einfach zu sehen, dass psychologisch das Katastrophennarrativ, die sozusagen bis zur unendlichen Wiederholung erzählte Geschichte des Untergangs der Welt und so weiter in keiner Weise irgendwie zielführend ist und irgendwas bringt. Ja, zumal dann, wenn sie nie damit gekoppelt wird, was man denn eigentlich machen kann. Und kommen wir zum Anfang zurück, dann kommt dabei raus, dass man sagt, coole Sache, das machen die Techniker. Finden wir total super. Und überhaupt geht es nur um CO2. Das ist die Zentralreduktion, die da vorgenommen wird. Und dann das machen dann die Ingenieure bei Volkswagen, bei Mercedes, bei ThyssenKrupp und so. Und alle anderen können so weitermachen. Also es ist eben sehr schlecht, über gesellschaftliche Veränderung zu sprechen, ohne über Veränderung zu sprechen. Ja, es ist auch schlecht, über Transformation zu sprechen, ohne über Transformation zu sprechen. Es ist auch schlecht, über Transformation zu sprechen, ohne darüber zu sprechen, wie schön es sein kann, Dinge zu verändern. Es ist auch sehr schlecht, über Transformation nur vor dem Hintergrund negativer Begründungen zu sprechen. Weil es könnte ja schöne Gründe geben, Dinge zu verändern, weil sie in der Gegenwart einfach scheiße sind. Und dass, wenn man sie verändert hat, sie dann hinterher besser sind. Das sind ja alles so Aspekte, wo man sofort merkt, dass die Normalkommunikation über Klimawandel, Ökoprobleme überhaupt nicht, wie soll man sagen, nicht adäquat ist, nicht sinnvoll ist. Und deshalb haben wir gesagt, gut, wir leben ja in einer freien Gesellschaft. In dieser freien Gesellschaft machen Menschen total interessante Dinge. Warum erzählen wir nicht, was sie machen? Sofern sie so einen transformativen Aspekt haben. Und das machen wir seit eben mehr als einem Jahrzehnt. Das hat ganz gut funktioniert. Mittlerweile machen es auch viele andere. Und in der professionellen Szene, die sich mit Klimawandel, Transformationsnotwendigkeiten beschäftigt und so, ist das relativ fruchtlos geblieben.
Inwiefern? Weil immer noch Negativkommunikation vorherrscht.
Na klar.
Aber in der allgemeinen Öffentlichkeit ist es fruchtbar?
Also oder? In begrenzten Räumen, wie wir immer in begrenzten Räumen fruchtbar sind. Ja, aber es ist vor allen Dingen auch fruchtbar als Inspirationsquelle für all die, die diese Geschichten interessant finden und dann das kopieren oder plötzlich sehen, nachdem sie halt 10 Jahre lang gesagt gekriegt haben, man kann ja nichts machen und das Verhängnis ist da und es muss und das 2-Grad-Ziel und bla, dass sie einfach sehen, das ist ja total toll, man kann ja was machen. Und da wir ja Geschichten in einer Bandbreite über Menschen haben, von der Hartz-IV-Empfängerin bis zum ehemaligen DAX-Vorstand, die einfach tolle Sachen gemacht haben, indem sie ihr Normalleben unterbrochen haben, gesagt haben, ich kann X oder Y, kann natürlich jede und jeder, die diese Geschichten liest, auch sagen, das ist sehr interessant, warum mache ich das eigentlich nicht? Und das machen tatsächlich relativ viele.
Du hast am Anfang, als du von der Galerie gesprochen hast, gesagt, du seist kein guter Verkäufer.
Ja.
Jetzt könnte man ja sagen, bist du ja doch ein guter Verkäufer geworden.
Das ist ja nicht monetär.
Ah, okay, gut. Aber sozusagen im übertragenen Sinne ist das ja auch sozusagen Ideen vermitteln.
Ich weiß nicht, ob das Ideen vermitteln ist, es ist Geschichten erzählen. Mhm. Und Geschichten haben ja die wunderbare Eigenschaft, dass man sie interessant finden kann oder langweilig finden kann. Sie haben auch die Eigenschaft, dass man zuhören kann oder weghören kann. Das ist ja ein sehr freies Medium, eine Geschichte zu erzählen. Und wir nennen ja nicht umsonst unsere monatliche Veröffentlichung Flaschenpost. Und ich finde den Gedanken einfach total super. Eine Flaschenpost kann man ja nehmen und entkorken und gucken, was drin ist, oder man kann sie vorbeitreiben lassen. Und so sehe ich auch unsere Praxis bei Futur 2. Wir sind ja überhaupt nicht didaktisch. Wir wollen Leuten auch nicht irgendwas erzählen, sondern wir machen ein Angebot und wer mag, kann dieses Angebot annehmen und wer nicht, halt nicht.
Wir haben noch ein viertes Themenfeld, das wir gerne mit dir besprechen würden, weil ich glaube, das ist total nachvollziehbar und anschaulich, ne? Dass sozusagen gute Geschichten sind gute Geschichten und wer sie nicht hören will, hört sie halt nicht und andere werden von ihnen bewegt. Und dieser andere Themenblock hat zu tun mit einem Untertitel eines Buches von dir. Es könnte alles ganz anders sein, war glaube ich der Titel, und der Untertitel ist eine Utopie für freie Menschen. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Leben wir in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen nicht frei sind?
Also sagen wir mal so, wir leben in einer Gesellschaft, in der das Ausmaß an Unfreiheit in einer für mich geradezu unvorstellbaren Geschwindigkeit zunimmt. Ja, und das ist gar nicht zu vergleichen zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Buch Alles könnte anders sein geschrieben habe, weil das Ausmaß an Unfreiheit durch digitale Medien, durch Überwachung, durch Kontrollfunktionen, durch Gängelei, durch algorithmische Entmündigung ist ja viel, viel größer, als es im Alltagsbewusstsein oder gar im politischen Bewusstsein vorhanden ist. Und insofern weiß ich gar nicht, ob ich heute den Untertitel noch nehmen würde. Der steht ja unter diesem Obertitel Alles könnte anders sein, eben unter der Voraussetzung, dass wir tatsächlich qua unserer gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung freie Menschen sind. Dass ich es extrem wichtig finde, diesen Status der Freiheitlichkeit aufrechtzuerhalten. Und dass, um die Freiheitlichkeit aufrechtzuerhalten, man utopisch denken können muss, weil wenn man den Status quo beibehält, geht die Freiheit flöten.
Und wie lernt man utopisch denken? Wie trainiert man das? Wie schult man das?
Ja, das ist eine tolle Frage. Das ist eine super Frage. Weil im Grunde genommen lernt man das wie alles andere auch. Nämlich indem man es lernt, indem man es nicht kann. Ja, weil wir leben ja in einer Kultur, in der ja sowas wie utopisches Denken, Fantasie den Leuten systematisch abtrainiert werden. Und zwar auch radikal abtrainiert werden, weil man ja in einem permanenten Training ist, Bedürfnisse zu entwickeln und diese Bedürfnisse sofort befriedigt zu bekommen. Dafür gibt es Amazon, dafür gibt es alle diese Plattformen, dafür gibt es auch diese Fantastilliardäre, die dieses Geschäftsmodell entwickelt haben. Ja? Und das ist gewissermaßen der auf die Spitze getriebene Kapitalismus, Konsumkapitalismus von einer Dimension, die sich niemand vor 20 Jahren hätte vorstellen können. Sozusagen, ich erzeuge Bedürfnisse und eine tausendstel Sekunde später wird das Bedürfnis schon erfüllt. So, das bedeutet aber, es gibt ja für die Menschen überhaupt keinen Raum mehr, der zwischen dem Empfinden des Bedürfnisses oder Suggerieren des Bedürfnisses und der Befriedigung des Bedürfnisses liegt. Und der Raum, in dem wir Subjektivität entwickeln, in dem wir Sehnsüchte entwickeln, Fantasie entwickeln, Gedanken entwickeln, ist der Raum zwischen Bedürfnis und Befriedigung. Und wenn ich den vernichte, bleiben eigentlich nur Konsumzombies übrig. Und die Honks, die das verstanden haben, dass man Welt so zurichten kann, dass da überall diese Zombies rumlaufen.
Genau. Und wenn wir da vielleicht zur Kunst nochmal zurückkommen oder überhaupt zum Training, ist das Training durch die Geschichten, die ihr erzählt, oder ist es ein ganz konkretes Training und kann vielleicht auch die Kunst dabei eine Rolle spielen, dieses Training zu gestalten?
Ja, aber jetzt nicht gewissermaßen als Coaches. Aber selbstverständlich ist eine bestimmte Art des Sehens, setzt auch eine bestimmte Gymnastik voraus. Eine bestimmte Art zu hören, setzt auch eine Gymnastik voraus. Und wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, wenn alle die armen Menschen, die durch ihre Apple Watches und das neoliberale Programm darauf konditioniert werden, sich ständig körperlich zu optimieren und ständig zu kontrollieren, wie weit sie damit gekommen sind und ständig frustriert zu werden, wenn man dasselbe Trainingsprogramm hätte für die Wahrnehmung von Kunst, von Musik, von, ich weiß nicht, meinetwegen auch Bäumen und Gewässern oder sowas, dann hätte man, glaube ich, einen ganz anderen Ausgangspunkt, als man ihn jetzt hat. Diese armen Menschen mit ihren Apple Watches, ja, da sind wir ja bei dem Kontrolluniversum, also Stichwort freie Menschen. Wer so eine Watch am Arm hat, ist kein freier Mensch mehr.
Wir haben ja diesen Podcast Fantasiemuskel genannt, weil wir glauben, dass man diese Fantasie irgendwie trainieren kann und weil wir halt immer die Annahme haben, das könne die Kunst oder die Auseinandersetzung mit Kunst. Das hast du eben in einer gewissen Weise bestätigt, aber es klingt ja doch was durch, dass es wahrscheinlich was noch Grundsätzlicheres ist, was man bräuchte, eine grundsätzlichere Resilienz oder Unabhängigkeit von dem, was nun mal unser gesellschaftlicher Alltag ist, nämlich diese unmittelbare Befriedigung von realen oder eingebildeten Bedürfnissen, ist ja Alltag.
Ich würde mit meinem Kollegen Hartmut Rosa sagen, es geht um Resonanz. Ja. Und Resonanz basiert ja darauf, dass ich ein Verhältnis habe zwischen mir als Wesen, als Subjekt und der Welt, die mich umgibt. Und das schließt andere Menschen ein, das schließt aber auch Dinge ein, das schließt Natur ein und sonst was. Ja. Und wenn diese Resonanzbeziehung da ist, habe ich auch eine Möglichkeit, diese Resonanzbeziehung zu vertiefen. Das wäre wieder die Gymnastik, das Training. Und wenn die Resonanzbeziehung systematisch verhindert wird, blockiert wird, dann ist es auch extrem schwer, diese Beziehung herzustellen. Oder sie wird dann durch diesen ganzen Quatsch ersetzt, dass man furchtbar achtsam sein soll. Ja, wenn man achtsam sein soll, das bedeutet ja nur, wir leben nicht in Beziehungsformen, die so etwas wie Bezüglichkeit aufeinander überhaupt gewährleisten. Deshalb müssen jetzt die armen Menschen achtsam sein. Und es gibt ja ganz viele von diesen verdächtigen Begriffen, die immer zeigen, das, was sie angeblich erzeugen wollen, soll eigentlich verhindert werden. Und ja, da kann Kunst sehr hilfreich sein, diesen ganzen Quatsch mindestens mal zu ignorieren, was ja gar nicht so einfach ist, diesen Quatsch zu ignorieren. Und sie kann auch, wenn sie gelingt, Menschen sehr gut tun, weil es eben tatsächlich so eine Art Cracks in diese hermetische Kacke schlagen kann. Und sie glücklich machen kann.
Die hermetische Kacke gefällt mir, aber es ist mit der Achtsamkeit ja wahrscheinlich so, wie du eben mit den Künstlern als Coaches. Es ist ja auch eigentlich immer ein Coaching, was dich selber wieder unter Stress setzt.
Ja, wir müssen von diesen ganzen Gedanken weg. Ich meine, auch Optimierung ist ein totaler Kackgedanke. Genauso wie Effizienz ein Kackgedanke ist. Genauso wie Beschleunigung ein Kackgedanke ist. Ja, man kann kein Konzert schneller spielen. Man kann auch einen Roman nicht schneller lesen, obwohl die das jetzt auch ganz viele schon tun. Ja, das ist ja auch dafür gibt es ja Programme und Gadgets und sonst was, dass man das alles schneller machen kann. Aber genauso könnte man auch schneller sterben. Ja, oder wäre ja eigentlich im Grunde genommen theoretisch kein Unterschied zum schneller Leben. Da muss man ja die Welt nicht so lange mit seiner Anwesenheit belästigen. Dann kann man seine schneller Leben-App einschalten und Tschüssikowski.
Ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass wir diesen Podcast betiteln mit Kacke mit Harald Welzer.
Und hermetische Kacke.
Hermetische Kacke, das ist sehr schön.
Hermetische Kacke mit Harald Welzer. Und das führt mich zu einem Punkt, den ich an dir total faszinierend finde, nämlich es gibt eine Ebene, die ist analytisch Relativ erbarmungslos, relativ düster und auch vielleicht nicht wütend, aber zumindest dann halt mit so Begriffen wie Kacke versehen. Also mit einem hohen Maß an Unzufriedenheit darüber. Manchmal vielleicht auch abgleitend in Anflüge von Zynismus. Und dann gibt es eine andere Ebene, wo du ja ein total positiv optimistischer Mensch bist, der dauernd reale Projekte anschiebt, also gar nicht in diesem Modus des, ich analysiere das jetzt mal, ich reflektiere das mal und sag mal, wie kacke das alles ist, der sozusagen wie die ganze Stiftung Futur 2 Positivgeschichten sammelt, Positivgeschichten initiiert, selber versucht, Sachen umzusetzen und ja irgendwie einen, nee, nicht irgendwie, sondern tatsächlich ein optimistischer Mensch ist, trotz all dessen, was er analysiert. Kannst du mit dieser Beschreibung mitgehen? Und wenn ja, kannst du das Geheimnis verraten, wie man auf der einen Seite klarsichtig die Kacke sieht und trotzdem positiv, wohlgemut, optimistisch an die Gestaltung von anderer Wirklichkeit herangeht?
Naja, ich sag ja dann gerne, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und dass sie nicht ernst ist, ist eine unglaubliche Produktivkraft. Also ich finde ja Dinge unfassbar komisch, einfach weil sie so scheiße und blöd sind. Ja? Also wie gibt es was Komischeres, als sich in ein Auto zu setzen, das einem sagt, dass man jetzt gerade ermüdet ist? Das ist doch total komisch. Das ist doch, und dass Menschen sich solche Autos kaufen, ist doch unglaublich komisch. Da hätten doch Monty Pythons nicht mal dran gedacht. Das ist so unfassbar dämlich. Und ich glaube, in dieser Komik, da liegt ja wirklich was Emanzipatives. Also, ja, und warum soll man sich denn, und das ist ja eine alte Erkenntnis, man darf sich von den Verhältnissen nicht dumm machen lassen. Und sie komisch zu finden, ist schon echt ein ziemlich produktiver Ansatz.
Also wäre deine Empfehlung, dass man seinen Humor nicht verliert und dass einem das hilft, sozusagen handlungsfähig zu bleiben?
Also ich finde, das so, dass man seinen Humor nicht verliert, das ist so ein bisschen 60er Jahre blauer Bock mit Heinz Schenk oder so, wollen wir alle lustig sein. Ich hätte es ein bisschen avancierter mir gedacht.
Das darfst du aber auch nochmal.
Dann als Schlusswort die avanciertere Variante vom blauen Bock.
Ja, es ist schon, also das eine habe ich schon gesagt, man darf sich von den Verhältnissen nicht dumm machen lassen. Man muss sich immer sagen, man ist schlauer als die Verhältnisse. Und das dokumentiert sich darin, dass man einfach wie bei einer Verfremdung oder sowas sich das Zeugs nur einmal angucken muss. Und dann kann man sich wegschmeißen vor Lachen über all diese Absurditäten, die da produziert werden. Ein kleiner Gedanke, der mir bei der Frage noch gekommen ist. Wir haben ja Kafka, ja. Ja, und Kafka wird ja von denen, die es nicht gelesen haben, gerne als dystopisch, unheimlich und sonst was beschrieben und verstanden. Und diese Texte sind sowas von unglaublich komisch. Ja, die Verwandlung ist so irre komisch, ja, wie dieser arme Käfer irgendwie versucht, Kontakt mit den anderen aufzunehmen und so, und dabei die desaströsesten Dinge passieren. Das ist wirklich echt total witzig. Und auch Christian Lindner ist extrem witzig. Und solche, diese ganzen tragischen Gestalten der Gegenwart in ihrem unglaublichen Bemühen, bedeutsam zu sein und irgendwie einen herzumachen, das ist ja unglaublich witzig.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich gleich schon auf meine Heimfahrt nach Köln. Und
die Bahn ist auch
mehr
sehr witzig.
Humor in der Bahn.
Ja, die Bahn ist wirklich, die Bahn ist eine Quelle unendlicher
Quelle
Komik.
Quelle des Humors, ja.
Viel Vergnügen dabei.
Vielen Dank.
Ja, lieber Harald, danke für das Gespräch. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und ich glaube, wir haben verschiedene Punkte bekommen, wo man verschiedene Dinge trainieren kann. Ich sage jetzt nicht den Humor, weil das mit dem blauen Bock und den 60er Jahren, die ich ja nicht mitbekommen habe, will ich mir nicht anhängen lassen.
Du hast aber wahrscheinlich noch nie den blauen Bock gesehen.
Nein, ich kenne ihn nicht, aber ich werde dem nachgehen und mir das auf Amazon alte DVDs bestellen.
Unbedingt.
Mal schauen, was man da kriegt.
Das gibt's in der Mediathek bei YouTube auf jeden Fall.
Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.